Zum Thema der Burnout eines Propheten möchte ich gerne aus Jeremia 20, die Verse 7 bis 18 lesen. Jeremia schreibt: Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Denn ich höre, wie viele heimlich reden. Schrecken ist um und um. Verklagt ihn. Wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, lass mich deine Vergeltung an ihnen sehen, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Singet dem Herrn, rühmet den Herrn, der des Armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren hat. Verflucht sei, der meinem Vater gute Botschaft brachte und sprach, du hast einen Sohn, sodass er ihn fröhlich machte. Der Tag soll sein wie die Städte, die der Herr vernichtet hat, ohne Erbarmen. Am Morgen soll er Wehklage hören und am Mittag Kriegsgeschrei, weil er mich nicht getötet hat im Mutterleib, sodass meine Mutter mein Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach zubringe? Wir beten. Lebendiger Gott und Vater, zuallererst wollen wir dir an diesem Abend ganz herzlich danken, dass wir uns hier treffen können, dass wir zusammenkommen können, dass wir Gemeinschaft erleben dürfen untereinander und mit dir, unserem Gott. Und wir danken dir, dass wir dir zusingen dürfen, dass Worte des Gebetes zu dir kommen. Und vor allem danken wir dir dafür, dass wir dein Wort, die Bibel, haben, dass du zu uns redest. Und dass diese Worte von dir in so ganz unterschiedliche Lebenssituationen deiner Glaubenden hineinsprechen. Und jetzt bitten wir dich, dass auch dieses Wort des Propheten Jeremia in unserem Kopf, in unserem Herz, in unserem Leben ankommt. Segne dazu Daniel Mohl in unserer Mitte. Hab Dank, dass dein Heiliger Geist da ist. Hab Dank, dass du uns durch deine Worte Leben geben willst, auch an diesem Abend. Wir preisen dich und wir geben dir, unserem Gott, die Ehre und wir beten dich an. Amen.
Herr, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Wenn wir an das Wesen unseres Gottes denken und uns daran erinnern, dass er die Liebe in Person ist, von wo auch die Gnade und Barmherzigkeit stammen, dann freuen wir uns über diese wunderbare Tatsache immer wieder ganz besonders. Der soeben gelesene Text lässt sich auf den ersten Blick kaum mit dem wunderbaren Liebeswesen unseres Gottes vereinbaren. Wer Jeremia 20 das erste Mal bewusst liest, ist zuerst einmal verunsichert und denkt vielleicht, was soll dieser Text? Dieses Kapitel erschüttert mein Gottesbild und bringt meine Theologie irgendwie ins Wanken. Wenn wir lieben und die Aussagen dieses Kapitels ernst nehmen und sie nicht verdrängen, dann wird uns dieses Kapitel zwangsläufig erschüttern. Könnte man zum heutigen Zeitpunkt den biblischen Kanon zusammenstellen und auch darüber entscheiden, welche Kapitel zum Wort Gottes gehören sollen, dann würden Teile von Jeremia 20 vielleicht gestrichen. Zum Glück darf unser beschränkter Verstand nicht darüber entscheiden, was zum Wort Gottes gehört und was nicht. Zum Glück dürfen wir die tiefe Überzeugung haben, dass alle 66 Bücher, und wenn man die Psalmen als 5 Bücher zählt, sind es 70 Bücher und Briefe der Bibel, das vollendete Wort Gottes sind. Auch tun wir gut daran, die unverständlichen Bibelstellen zuerst einmal stehen zu lassen und Gott darum zu bitten, dass er uns die Fragen unseres Herzens zu seiner Zeit beantworten möge. Um die Aussage oder einen Textabschnitt richtig verstehen zu können, ist es genauso wichtig, auf den Kontext Acht zu geben. Daraus dürfen wir erkennen, in welcher Situation eine Aussage gemacht wurde. Ich darf dazu aus Jeremia 19 ab Vers 14 lesen. Und Jeremia kam vom Tophet, wohin ihn der Herr gesandt hatte, zu weissagen, und er trat in den Vorhof des Hauses des Herrn und sprach zum ganzen Volk: So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Siehe, ich will über diese Stadt und über alle ihre Städte all das Unheil bringen, das ich über euch geredet habe, denn sie haben ihren Nacken verhärtet und meine Worte nicht zu hören. Und als der Priester Paschur, der Sohn des Immer, er war Oberaufseher im Haus des Herrn, Jeremia diese Worte weissagen hörte, da schlug Paschur den Propheten Jeremia und legte ihn in den Block im oberen Tor Benjamin, das am Haus des Herrn ist. Und es geschah am folgenden Tag, als Paschur Jeremia aus dem Block herausholen ließ, sagte Jeremia zu ihm: Nicht Paschur nennt der Herr deinen Namen, sondern Magor Misabib. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich mache dich zum Schrecken für dich selbst und für alle deine Freunde. Sie sollen durch das Schwert ihrer Feinde fallen und deine Augen werden es sehen. Und ich werde ganz Juda in die Hand des Königs von Babel geben, damit er sie nach Babel gefangen wegführt und sie mit dem Schwert erschlägt. Und ich werde den ganzen Reichtum dieser Stadt dahingeben und all ihren Erwerb und alle ihre Kostbarkeiten und alle Schätze der Könige von Juda werde ich in die Hand ihrer Feinde geben. Und sie werden sie plündern und wegnehmen und nach Babel bringen. Du, Paschur, und alle Bewohner deines Hauses, ihr werdet in die Gefangenschaft gehen. Und du wirst nach Babel kommen und dort sterben und dort begraben werden. Du und alle deine Freunde, denen du falsch geweissagt hast. Jeremia hat sich als junger Mann in den Dienst Gottes stellen lassen. Er wurde ja vom Herrn zum Propheten berufen. Dazu möchte ich noch die Stelle aus Jeremia 1, 4 bis 9 lesen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Da sagte ich: Ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen, und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir um dich zu retten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Jeremia fühlte sich infolge seiner Selbsteinschätzung zu jung, zu unerfahren, und er wusste auch, dass er kein besonders guter Redner war. Er war sich bewusst, dass es andere gibt, die viel geschliffener, viel schlagfertiger und rhetorisch besser reden können als er. Aber Gott wählt immer wieder auch solche aus, die sich zu schwach und zu unfähig fühlen. Das ist letztlich auch eine ganz gute Grundlage dafür, nicht auf sich selbst, sondern auf den Allmächtigen zu vertrauen. Ich bin überzeugt, dass Jeremia sein Volk liebte und dass er sich nichts sehnlichster wünschte, als dass sein Volk umkehren würde, damit Gott die angekündigten Gerichte nicht vollstrecken müsste. Jeremia wünschte sich eine echte Buße im Volk, aber sie kam nicht. Parallel dazu brachte ihm sein Prophetendienst unheimlich viele Unannehmlichkeiten ein. Er wurde geschlagen und in den Block gelegt. Das Leben von Jeremia war von Feindseligkeit, Schmähungen, Kerkerhaft und anderen Nöten geprägt. Er hatte in etwa so das Gegenteil von dem, was wir uns als Traumberuf vorstellen. Offensichtlich kann es sich unser Gott leisten, seinen Knechten Jobs zu verteilen, die alles andere als begehrenswert sind. Und genau vor diesem Hintergrund muss dieses seltsame Gebet verstanden werden, das wir in den Versen 7 bis 18 gelesen haben. Dieses eigenartige Gebet des Jeremia wirft eine Menge Fragen auf, die ich nun etwas erläutern möchte. Ich denke, dass alle erkannt haben, wie viel Not und Verzweiflung in diesem Gebet stecken. Gleichzeitig macht Jeremia hier Aussagen, die zuerst einmal ein Kopfschütteln auslösen. Diesen zweiten Teil des 20. Kapitels kann man in drei Abschnitte aufteilen. Der erste Abschnitt ist das Klagen über Gottes prophetischen Auftrag, den er erhalten hat. Der zweite Abschnitt ist die Gewissheit, dass der Herr die Verfolger nicht ungestraft lässt. Und in diese Gewissheit ist auch die Aufforderung des Lobs mit eingepackt. Und nach diesem zweiten Abschnitt kommt ein ganz seltsamer Fluch und die Frage nach dem Sinn seiner Geburt. Wir merken, dieses Kapitel enthält sehr viel Zündstoff und es lässt sich vorerst schwer in unsere Theologie einfügen. Ganz besonders da, wo ein Mann verflucht wurde, weil er nicht abgetrieben hatte und das Neugeborene sogleich getötet hatte. Aufgrund der Vorgeschichte können wir für das Klagegebet des Jeremia ein gewisses Verständnis aufbringen. Mehrere Dinge belasteten ihn gleichzeitig. Erstens, der Dienst, den er im Auftrag Gottes ausführen musste und der bis zu dieser Zeit keine oder kaum eine Veränderung zur Folge hatte. Der Götzendienst, die Gesetzlosigkeit, die Gottlosigkeit sowie die Bosheit des Volkes nahmen ständig zu. Zweitens, die angekündigten Gerichte waren bis zu diesem Zeitpunkt nicht oder nur teilweise eingetroffen. Das heißt auch, dass die Leute die Worte des Propheten je länger, je mehr nicht mehr ernst nahmen. Das führte natürlich zu einer Verhöhnung sowie zu einer Verspottung und alle lachten über Jeremia. Vielleicht gab es Bemerkungen wie diese: Was will, das will ein Prophet Jahwes sein? Oder du hast dich als falscher Prophet erwiesen, der immer wieder wie ein Wahnsinniger Gewalttat und Zerstörung ruft und doch ist es bis jetzt noch nicht eingetroffen. Dritter Punkt. Da die Reden des Propheten immer mehr Ärger verursachten, sannen die Mächtigen darüber nach, wie sie den Propheten mundtot machen könnten. Sie wollten ihn überwältigen und Rache an ihm nehmen. In Jeremia 26, Vers 11 wollten sie das Todesurteil über Jeremia aussprechen. Dieser Prophet lebte also ständig in Todesgefahr. Was war das für ein Job? Wer würde sich hier freiwillig melden? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Jeremia sich ab und zu wie der letzte Blödmann empfand. Da erstaunte es nicht, wenn Jeremia sagte: Herr, du hast mich betört und ich habe mich von dir betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich habe diesmal aus der Elberfelder gelesen. Wenn man diese Aussage liest, hat man beinahe den Eindruck, dass Jeremia sich von Gott ein Stück weit missbraucht fühlte. Mit anderen Worten: Herr, du hast mir einen Auftrag gegeben und er bewirkt nichts. Ich sehe überhaupt keinen Erfolg. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Du lässt mich Gericht ankündigen und keiner nimmt mich ernst. Kannst du mir sagen, welchen Sinn meinen Auftrag hat? Dieser Auftrag, den du mir gegeben hast, ist einfach eine Zumutung. Mein Gott, du hast mich überwältigt und ich konnte mich nicht wehren. Du hast einfach über mich verfügt. Da war also ein Prophet, der dem Volk Gottes einen Spiegel vor Augen halten musste und der mehrfach warnte, dass ihr Verhalten verheerende Folgen haben würde. Doch die Folgen ließen vermutlich längere Zeit auf sich warten. Der Grund dafür könnte man in der Langmut Gottes sehen und in der Tatsache, dass unser Gott langsam zum Zorn ist. Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass Jeremia seinen Auftrag so sehr belastete, dass er seinen Job an den Nagel hängen und bei Gott kündigen wollte, wenn ich das einmal mit der heutigen Sprache zum Ausdruck bringen darf. Jeremia hielt es kaum mehr aus und er wollte aussteigen. Und genau in dieser Situation baute Gott in Jeremia einen Gegendruck auf, so dass er nicht aussteigen konnte. Von außen kamen Bedrohungen, Spott, Verfolgungen und die Anfechtung, etwas völlig Sinnloses zu tun. Und von innen her brannte ein Feuer in seinem Herzen. Diese ausweglose Situation war ein schreckliches Leiden für den Propheten. Wen wundert es da noch, wenn er in seiner Verzweiflung schreit: Und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, ich habe das Gerede von vielen gehört, Schrecken ringsum, zeigt ihn an, wir wollen ihn anzeigen. Alle meine Freunde lauern auf meinen Fall. Vielleicht lässt er sich verleiten, so dass wir ihn überwältigen und unsere Rache an ihm nehmen können. Was war das für ein Verzweiflungsschrei? Selbst seine Freunde lauerten auf seinen Fall und viele sannen auf Rache. Der Prophet war völlig am Ende, aber wenn wir Menschen am Ende sind, dann schenkt uns Gott immer wieder auch ein Licht, eine Gewissheit, die uns nicht versinken lässt, so auch hier. Und dieser Text zeigt uns, wie ein Gottesmann seinen ganzen Frust bei Gott ablädt und trotzdem im Glauben daran festhält, dass Gott es richtig machen wird. würden Psychiater die scheinbar gegensätzlichen Aussagen in Jeremia 20 analysieren, so kämen sie vielleicht zu dem Schluss, dass Jeremia zuerst einmal an einem Burnout litt, dann vielleicht eine bipolare Störung hat oder sonst etwas Ähnliches. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hier wird deutlich, dass Jeremia seine Gefühle und Gedanken vor Gott nicht verdrängt. Er sagt ihm alles, was ihn bewegt. Doch er tut es im Glauben und im Bewusstsein, dass Gott seine Ziele doch noch erreichen wird. In seiner ganzen Betrübtheit baut Jeremia Sätze des Glaubens ein. Der Herr hatte Jeremia zu Beginn seiner Berufung zugesagt, dass er ihn erretten würde. Vielleicht erinnerte sich Jeremia in dieser Situation wieder an diese Worte, so dass er sagen konnte: Aber der Herr ist mit mir wie ein gewaltiger Held. Darum werden meine Verfolger hinstürzen und mich nicht überwältigen. Sie werden völlig zu Schanden werden, weil sie nicht verständig gehandelt haben. Eine ewige Schande, die nicht vergessen wird. Und du, Herr, der Heerscharen, der du den Gerechten prüfst, Nieren und Herz siehst, lass mich deine Rache an ihnen sehen. Denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Singt dem Herrn, lobt den Herrn, denn er hat die Seele des Armen gerettet aus der Hand der Übeltäter. Es ist also ein Zwischenruf erfolgt. In seiner ganzen Verzweiflung bricht das durch, was Gott in ihn hineingelegt hat, nämlich die Verheißungen Gottes, die zuverlässiger sind als alles, was vor Augen ist. Das Festhalten an den Zusagen Gottes, die eine große Hoffnung darstellen, gehört zum Reden mit Gott. Wer Gott alle seine Gedanken und Gefühle offenbart und dies im Glauben tut, lässt auch die Zusagen Gottes nicht außer Acht. Der Übergang vom totalen Frust hin zum Lob ist an dieser Stelle sehr bemerkenswert. Jeremia war so deprimiert über seinen eigenen Zustand und natürlich auch über den Zustand des Volkes Gottes, dass er am Sinn seines Daseins zweifelte. Vielleicht fragte er sich wie Asaf in Psalm 73, ob es überhaupt ein Vorteil ist, wenn man gottesfürchtig ist. Wie Asaf durfte auch Jeremia einen Stellungswechsel vollziehen und sich mit dem Blick auf seinen Gott trösten. Durch die Erinnerung an die Zusage Gottes konnte Jeremia im Glauben daran festhalten, dass der Herr letzten Endes die Seele des Armen aus der Hand des Übeltäters erretten wird. Diese Gewissheit führte bei Jeremia zum Lob Gottes. Etliche Gerichtsankündigungen des Jeremia waren vermutlich noch nicht eingetroffen und das verursachte einen zunehmenden Spott von Seiten seiner Bedränger. Diese Situation bewirkte in Jeremia vielleicht auch ab und zu Zweifel und es wäre gut möglich, wenn er sich manchmal fragte, wann der Herr das umsetzt, was er ständig androhen musste. Der Hilfeschrei »Ich kann nicht mehr« zeigt uns den Burnout und die immense Not des Propheten. Er war emotional völlig am Ende. Trotz dieser verzweifelten Lage hält er an seinem Gott fest und ist davon überzeugt, dass seine Verfolger ihn nicht überwältigen werden. Hier werden ein ganz tiefer Glaube und ein beeindruckendes Vertrauen sichtbar. Diese Situation lässt sich vielleicht auch mit der Situation aus 2. Korinther 1 vergleichen, wo Paulus schreibt in den Versen 8 bis 9, denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. In solchen Situationen sind die Gläubigen ganz am Ende ihrer eigenen Möglichkeiten angelangt. Und das Einzige, was noch bleibt, ist das Vertrauen auf einen Gott, der die Toten auferweckt, der diejenigen auferweckt, die gar nichts mehr tun können. An diesem Punkt sind alle eigenen Möglichkeiten auf null reduziert. Die Verse 11 und 12 vermitteln uns den Eindruck, dass Jeremia sich nach Rache sehnt. Es gibt in der Bibel etliche sogenannte Rachepsalmen oder Texte, wo sich die Autoren die Vernichtung ihrer Feinde herbeiwünschen. Solche Texte scheinen der göttlichen Aufforderung, liebt eure Feinde, die zwar erst im Neuen Testament kam, indirekt auch im Alten Testament, zu widersprechen. Aber die Liebe ist zugleich ein leidenschaftliches Feuer, das letztlich alles verbrennt, was nicht Liebe ist. Wenn die Güte und Barmherzigkeit Gottes ein Geschöpf nicht zur Umkehr bewegen kann, dann bleibt nur noch das Gericht, in welchem das Geschöpf einen Zerbruch erlebt und dadurch auch erkennen kann, welche Auswirkungen sein gottloser Weg zur Folge hat. Rachetexte in der Bibel beinhalten letztlich die Sehnsucht nach einer Wiederherstellung des Rechts und das Bedürfnis, die Bösen dem Gericht Gottes zu übergeben, damit sie in einem Zerbruchsweg geführt werden, der die Grundvoraussetzung für einen endgültigen Heilungsprozess darstellt, wie wir das zum Beispiel im Psalm 107 die Verse 10 bis 16 oder im Zephania 3, 8 bis 9 erkennen können. Nach dieser Glaubensaussage in der Mitte dieses zweiten Abschnittes wird Jeremia wahrscheinlich wieder von seiner Verzweiflung übermannt, sodass er Worte schreibt, die unser Bibelverständnis sprengen. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, der Tag, an dem meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft brachte und sagte, ein Sohn ist dir geboren, und der ihn damit hoch erfreute. Dieser Mann werde den Städten gleich, die der Herr umgekehrt hat, ohne es zu bereuen. Unerhörte Geschrei am Morgen und Kriegsgeschrei zur Mittagszeit. Weil er mich im Mutterleib nicht schon getötet hat, sodass meine Mutter mir zum Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Wozu nur bin ich aus dem Mutterleib hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen und dass meine Tage in Schande vergehen? Gibt es einen Christen oder einen Juden, der das Wort Gottes liebt, der beim ersten Lesen dieser Aussage keine Probleme hat? Wer hier beim ersten Mal kein Problem hat, muss schon fast als gefühlslos bezeichnet werden. Man könnte es sich insofern etwas einfacher machen, indem man einfach sagen würde, Jeremia hat hier seine Nerven verloren und Dinge gesagt, die zwar Gott missbilligt, die er aber trotzdem in seinem Wort stehen ließ, um damit zu zeigen, dass man alle seine Empfindungen vor Gott ausbreiten darf. Es ist absolut richtig, dass wir Gott alle unsere Gefühle sagen dürfen. Er sieht sie ja sowieso. Und es ist gut, wenn wir unsere Gefühle artikulieren, denn dann wird uns vieles bewusst, was manchmal auch in unserem Innern unbewusst schlummert. Aber ich glaube nicht, dass dies der einzige Grund dafür ist, dass dieser Abschnitt ins Wort Gottes hineingefunden hat. Gott hat uns mit diesem Text mehr als nur das eben Erwähnte sagen wollen. Ich bin davon überzeugt, dass in diesem Textabschnitt ein Geheimnis verborgen liegt, das nicht an der Oberfläche zu finden ist. Vielleicht kennen wir die Aussage aus den Sprüchen, wo es heißt, Sprüche 25, Vers 2, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Das tiefergehende Geheimnis liegt in diesem Abschnitt unter der Oberfläche verborgen. Als Königskinder oder als Glieder am Leib des Königs Jesus haben wir die Ehre, gerade solche verborgene Geheimnisse zu erforschen. Jeremia verflucht den Tag, an dem er geboren wurde. Warum? Dieser Tag war der Beginn seines ganzen Elends und Kummers. Diesen Tag verfluchte und verdammte er mit ganzer Seele. Es erinnert uns vielleicht auch an die Aussagen Salomos, der sagte, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Oder in Prediger 7,1 heißt es, besser der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren wird. Die Geburt Jeremias war der Startschuss für ein Leben voller Elend und Schrecken. Er konnte nicht anders, als diesen Tag zu verfluchen. Und die Aussprüche Hiobs in Hiob 3 waren ganz ähnlich. Bei der Geburt stand die ganze Not noch bevor, weshalb man sehr gut verstehen kann, dass man diesen Tag als Finsternis sehen kann. Wie wir das in Hiob 3, Vers 4 lesen. Wer versteht es nicht, wenn man sich da nach dem Sterben sehnt? Vor allem in diesem Fall, wo das Leben fast nur noch aus Mühsal und Kummer bestand. Ganz besonders in Situationen wie denen, in denen sich Jeremia und Hiob befanden, kann man solches verstehen. Der Tag des Todes ist weitaus besser als der Tag der Geburt, da er das Ende des Kummers darstellt. Trotz allem Verständnis für die schwierige Situation des Jeremia bereitet uns doch mindestens eine Aussage sehr viel Mühe. Bei Jeremias Geburt ist ein Mann dabei, der die Möglichkeit gehabt hätte, ihn bereits im Mutterleib zu töten und der dem Vater die freudige Nachricht überbrachte, dass ihm ein Sohn geboren wurde. Diese beiden Fakten legen den Schluss nahe, dass es sich hier um den Geburtshelfer oder Arzt handelte. Was hat dieser Arzt eigentlich getan? Er hat hundertprozentig seine Pflicht erfüllt. Er hat nicht gottlos gehandelt, indem er das Ungeborene getötet hätte, sondern er trug dazu bei, dass eine Geburt gut vonstatten ging. Er überbrachte dem Vater die freudige Botschaft, dass ihm ein Sohn geboren wurde. Er handelte absolut korrekt. Warum verflucht der Prophet diesen unschuldigen Mann? Was kann der Arzt dafür, dass es Jeremia jetzt so schlecht geht? Hier sind wir an eine Bibelstelle geraten, die den meisten Lesern Mühe bereitet. Eine Stelle, wo wir das Wort Gottes schlecht verstehen können und wo wir uns fragen, was will Gott uns mit dieser Aussage mitteilen? Im Wort Gottes wird an dieser Stelle ein Fluch über einen Mann ausgesprochen, der sich in Bezug auf die Geburt Jeremias gar nicht schuldig gemacht hat. Doch ausgerechnet dies scheint der Grund des Fluches zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass bei diesem Text das tiefe Geheimnis unter der Oberfläche verborgen liegt. Versuchen wir hier einmal fertig zu denken. Jeremia geht in seiner Verzweiflung an den Anfang seines Lebens zurück und denkt, dort habe das ganze Übel angefangen. Hätte doch der Arzt meinem Leben noch vor der Geburt ein Ende gesetzt, dann hätte ich das ganze Elend nicht miterleben müssen. Jeremia sieht oberflächlich im Geburtshelfer den Menschen, der sein schweres Schicksal nicht verhinderte. Es vermittelt den Eindruck, als würde er seinen ganzen Frust an diesem Mann auslassen. Jeremia spricht hier einen schrecklichen Fluch über diesen Menschen aus. Zu unserer Beruhigung könnte man natürlich mutmaßen, dass dieser Mann wahrscheinlich ein großer, verborgener Sünder war und deshalb so verflucht wurde. Aber dieses Argument sticht nicht, weil die Begründung für den Fluch die nicht vollzogene Abtreibung ist. Man könnte auch übersetzen, er, der mich nicht tötete, vom Mutterschoß an. Egal, ob es sich hier um eine Abtreibung oder um eine Tötung nach der Geburt handelt, beides ist eine enorm große Sünde, keine Frage. Und daraus ergibt sich natürlich eine absolut brennende Frage: Wie kann die Bibel einen Mann verfluchen, der das Richtige getan hat und als Geburtshelfer nicht sündigte? Ist dieser Mann wirklich der Schuldige? Gerade hier muss weitergedacht werden. Eigentlich wird hier ja nur der Anfang eines Gedankengangs vollzogen. Die letztliche Schlussfolgerung des Gedankens wird weggelassen und bleibt vorderhand verborgen. Was geschieht hier eigentlich? Ein unschuldiger Mensch wird zum Schuldigen gemacht. Ein Mann wird wegen seiner korrekten Handlung verflucht. Vielleicht erahnen wir schon ein wenig, welches Geheimnis hier verborgen liegt. Wenn Jeremia an den Anfang seines Lebens zurückgeht, um dort den Ursprung seines Elends zu suchen, um gleichzeitig denjenigen zu verfluchen, der sein Werden nicht unterbrochen hatte, dann muss man eigentlich noch etwas weiter zurückgehen. Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass Jeremia im Mutterleib gebildet wurde? Kein geringerer als der Schöpfer selbst. Dazu lesen wir zwei interessante Stellen. Psalm 22, Vers 10. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutterbrüste. Übrigens, bei der Berufung des Jeremia finden wir ganz ähnliche Worte. Psalm 139, Vers 13. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Gott ist doch letzten Endes derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass Jeremia überhaupt entstanden ist. Und Gott hat es zugelassen, dass Jeremia das ganze Elend mit anschauen musste. An dieser Stelle könnte man natürlich sagen, Gott ist doch der eigentlich Schuldige. Ist er das wirklich? Nein, aber man hat ihm die Schuld zugeschoben. Man gibt ihm heute noch die Schuld dafür, dass er nicht all das Leid in dieser Welt verhindert hat, obwohl die meisten Leiden auf die Bosheit der Geschöpfe zurückzuführen sind. Und was macht unser Gott mit der Schuld, die man ihm zuschiebt? Er hat die Schuld nicht weitergeschoben. Er hat als einziger Gott die ganze Schuld des gesamten Kosmos auf sich geladen. Darum lesen wir im Johannesevangelium 1,29: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jeremia verflucht einen Unschuldigen. Kennen wir einen Unschuldigen, den der ganze Fluch traf? Einer, der den Fluch der Welt an sich auswirken ließ? Vielleicht werden wir an den Galaterbrief erinnert, wo Paulus schrieb in Galater 3, 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Ohne Zweifel hat Jesus Christus, obwohl unschuldig, ein furchtbarer Fluch getroffen. Welchen Fluch rief Jeremia über den Geburtshelfer aus? Dieser Mann werde den Städten gleich, die der Herr umkehrt, ohne es zu bereuen. Und er höre Geschrei am Morgen und Kriegsgeschrei zur Mittagszeit. Dieser Mann soll genauso werden wie die Städte, die der Herr umgekehrt oder umgewendet hat, ohne es zu bereuen. Sodom und Gomorra wurden von Gott umgewendet, ohne dass er es bereute. So lesen wir in 1. Mose 15, 29. Es ist, wie wenn eine schöne Wiese mit schönen Blumen gepflügt wird. Alles Schöne und Herrliche auf dieser Wiese wird umgewendet, sodass die schönen Blumen unter der Erdoberfläche verschwinden. Das Feld liegt danach kahl und brach da. Bei Sodom und Gomorra wurde die Gegend zu einer Salzwüste, wo vorher es aussah wie der Garten des Herrn. 1. Mose 13, Vers 10. Was aber hat das mit dem Herrn der Herrlichkeit zu tun? Unser Herr hat seine ganze Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, losgelassen. Er hat sie verlassen und am Ende hing er am Kreuz, am Fluchholz, kahl und nackt. Er wurde tatsächlich wie eine Stadt, die ihre Herrlichkeit verloren hat und zu einer Öde wurde. Der zweite Teil des Fluches traf sowohl den Vater als auch den Sohn. Jeremia 20, Vers 16b. Und er höre Geschrei, Wehgeschrei am Morgen und Kriegsgeschrei zur Mittagszeit. Wer hört mehr Geschrei und Jammer als der Vater und der Sohn? Sagt mir irgendeine Person, die mehr Geschrei hört als unser Vater. Kein Sperling fällt auf die Erde ohne den himmlischen Vater, sagt uns Jesus in Matthäus 10, 29. Das heißt doch auch, dass er jedes Elend sieht. Und ich bin auch überzeugt, bei jedem Elend mitleidet, in einer für uns unvorstellbaren Art und Weise. Er ist derjenige, der am meisten leidet. Deshalb wird er auch mit der größten Herrlichkeit gekrönt. Niemand hört so viel Wehgeschrei wie unser Gott. Hat Gott nicht letzten Endes diesen Fluch im vollen Umfange getroffen? Absolut. Denn kein Wesen hat mehr Geschrei gehört als der Allmächtige. Doch der Schluss des Fluches könnte auch einen Segen beinhalten. Das Kriegsgeschrei zur Mittagszeit könnte man ebenso gut übersetzen wie Zusammenrufen in der Zeit des Mittags. Zur Mittagszeit hört dieser Verfluchte also ein Zusammenrufen. Welche Bedeutung hat in der Bibel der Mittag? In den Sprüchen lesen wir diesbezüglich eine interessante Aussage, Sprüche 4, Vers 18. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe, bis zum Mittag. Der Mittag oder die Tageshöhe bildet sozusagen den Abschluss des Pfades des Gerechten und kann somit auch ein Bild auf die Vollendung, als Bild auf die Vollendung gesehen werden. Zur Zeit der Vollendung des Gerechten wird alles zusammengerufen, so dass Gott alles in allem sein wird. Das Hören des Zusammenrufens um die Mittagszeit kann folglich als Segen gesehen werden und wäre dann eine Art Erstattung für den Fluch vom gehörten Geschrei, vom Hören des Geschreis. An dieser Stelle möchte ich noch eine kleine Randbemerkung zu einer Aussage machen, die wir vielleicht auch nicht so richtig einordnen können. Da heißt es so, dass meine Mutter mir zu meinem Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Wörtlich könnte man hier wie folgt übersetzen, so dass meine Mutter mir mein Grab und ihr Mutterschoß ein Schwangerer des Zeitalters, des Äons geworden wäre. Diese Aussage ist für mich persönlich ein Hinweis dafür, dass Gott jedes Schaffen, das er begonnen hat und das die Menschen unterbrochen haben, einmal vollenden wird. Jeder Mensch wurde im Leib seiner Mutter von Gott gebildet. Und bei einer Abtreibung unterbrechen die Menschen den Gestaltungsprozess Gottes. Doch die angefangene Arbeit wird Gott einmal vollenden, wenn dieser Mutterschoß ein Schwangerer des Äons sein wird. Handelt es sich hier um eine künftige Schwangerschaft im zukünftigen Äon, im tausendjährigen Reich? Ich weiß es nicht. Denkbar wäre es. Das ist uns verborgen. Der Mensch kann das Wirken Gottes zwar unterbrechen, wenn Gott es zulässt, aber aufheben kann er es niemals. Unser Gott wird alles, was er begonnen hat, zu seiner Zeit vollenden. Ich komme zum Schluss. Wenn wir in der Bibel mit Aussagen konfrontiert werden, die wir absolut nicht verstehen können und die nicht in unser theologisches Konzept hineinpassen, dann sollten wir nicht das Wort Gottes in Frage stellen, sondern den Herrn darum bitten, uns diese Stelle zu erklären. Menschen, welche die Liebe Gottes in ihrem Herzen haben, sind bemüht, den Vater dem Herzen nach kennenzulernen. Sie sind bewegt über einen solchen Fluch und tragen vielleicht Schmerzen sowie Fragen in ihrem Herzen, bis ihnen der Herr die Antwort gibt, die sie glückselig und ruhig macht. Die Schrift ist es, die von mir zeugt, sagt Jesus in Johannes 5,39. So fragen sich Wortliebhaber immer wieder neu, wo finde ich den Christus, auch in den dunklen und unverständlichen Stellen der Bibel? Christus hat unseren Fluch getragen, damit wir heil werden und ewiges Leben als Geschenk von ihm empfangen dürfen. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für dein Wort, über das wir uns immer wieder freuen dürfen, wie einer, der große Beute macht. Dein Wort ist überaus herrlich. Dein Wort zeigt uns an allen Stellen immer wieder deine Liebe, auch gerade da, wo wir es am allerwenigsten vermuten. Ich möchte dich einfach ehren, möchte dich anbeten, möchte dir alle Ehre geben. Und ich bitte dich, dass du jetzt jedes Einzelne, auch hier in diesem Raum, ganz besonders segnest. Und die, die da zuschauen über den Livestream, segne du sie alle und schenke du ihnen deine Gnade und deinen wunderbaren Frieden. Amen.